Liebe Brüder und Schwestern, betrachten nun bereits die elfte Auslegung zum die zwölfte, Entschuldigung, zwölfte Auslegung zum ersten Korintherbrief unter der Überschrift „Das Vorbild des Apostels Paulus für Diener Gottes“. Das Vorbild des Apostels Paulus für Diener Gottes, 1. Korinther Kapitel 9. Ich lese zunächst im Zusammenhang. Der Apostel Paulus schreibt: Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Habe ich nicht unseren Herrn Jesus gesehen? Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn? Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich es doch für euch. Denn das Siegel meines Apostelamts oder Dienstes seid ihr in dem Herrn. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn und Kephas, also Petrus? Oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Rede ich das nach menschlichem Gutdünken? Sagt das nicht auch das Gesetz? Denn im Gesetz des Mose steht geschrieben, in 5. Mose 25, Vers 4, du sollst dem Ochsen, der da drischt, nicht das Maul verbinden. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen? Oder redet er nicht überall um unseretwillen? Ja, um unseretwillen ist es geschrieben, wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen. Und wer drischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir? Aber wir haben von diesem Recht nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die im Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? So hat auch der Herr befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben. Nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen. Denn ich muss es tun. Und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich's aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Was ist denn nun mein Lohn? Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich doch selbst jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Denen, die unter dem Gesetz sind, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Den Schwachen bin ich wie ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Lauft so, dass ihr ihn erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust, nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Soweit das Wort Gottes durch seinen Apostel Paulus in 1. Korinther 9. Wir können es jetzt nur im Überblick betrachten, weil sehr viele Verse sind, aber doch ist die Aussage klar, die Linie klar. Es geht, wie auch Luther hier die Überschrift gegeben hat, um das Recht und die Freiheit des Apostels. Aber es geht auch um die Bereitschaft des Apostels, auf sein Recht zu verzichten, um des Evangeliums willen, damit keiner Anstoß nimmt, damit keiner sagen kann, der verkündigt das Evangelium ja nur um irdischen Lohnes willen, um Geldes willen, weil er dafür bezahlt wird. So heute eine weitläufige Meinung. Ja, wenn einer dafür bezahlt wird, das ist ja für den nur ein Geschäft, der tut es ja gar nicht von Herzen. Ich denke, das ist eine der Hauptaussagen dieses Kapitels. Und aus diesem Grunde entäußert sich der Apostel dieses Rechts, das allerdings ein Diener des Herrn eigentlich hat. Ja, also in dieser Spannung ist das zu sehen. Die Frage ist nur, mache ich von diesem Recht Gebrauch oder nicht? Das ist eine individuelle Entscheidung, die auch von der jeweiligen Gemeinde abhängt. Es gibt Gemeinden, die haben bezahlte Hauptamtliche und es gibt Gemeinden, die haben ehrenamtliche Brüder ausschließlich. Beides ist biblisch vertretbar von diesem Aspekt her. Ja, wie wir gesehen haben, wir werden es im Einzelnen betrachten. Nun aber die Verse im Einzelnen. Bin ich nicht frei, schreibt der Apostel Paulus. Das ist der Zusammenhang auch zu Kapitel 8, wo es um die Starken und Schwachen ging. Der Starke hat die Freiheit, das zu gebrauchen, was dem Schwachen schaden würde in seinem Gewissen. Und um des Schwachen willen ist es besser, man verzichtet auf solche Dinge, die dem Schwachen einen Anstoß geben könnten. Das haben wir gestern gehört bei diesem schwierigen Thema der sogenannten Mitteldinge. Nun aber, er ist frei in Christus. Er ist frei, die Welt zu gebrauchen, aber er ist nicht frei, der Welt zu verfallen. Das muss man ganz klar unterscheiden. Aber er ist frei in Christus, auch frei, den Juden ein Jude und den Heiden, ja wie ein Jude, muss man sagen, und den Heiden wie ein Heide zu sein, aber doch im Gehorsam Christi. Es bezieht sich, dieser zweite Hauptteil, auf die Lebensform, die aber niemals sündig sein darf oder ein Rückfall in einen falschen Erlösungsweg. Sondern es geht nur darum, unnötigen Anstoß wegzuräumen bei Dingen, die nicht heilsentscheidend sind, sich ein Stück weit anzupassen, ohne aber weltförmig zu werden oder den Herrn dadurch zu verleugnen oder das Evangelium zuzudecken durch andere Dinge. Bin ich nicht frei? Bin ich nicht ein Apostel? Das wurde ja von manchen bestritten, weil der Apostel Paulus der Letztberufene ist, eine unzeitliche Geburt, wie es in 1. Korinther 15 heißt. Und sie haben ihm vorgeworfen, du warst ja gar nicht beim Herrn Jesus im Jüngerkreis, du hast ihn ja nie gesehen. Hat er ihn nie gesehen? Zu Lebzeiten Jesu auf Erden wohl nicht, aber der erhöhte, auferstandene Herr ist ihm ja vor Damaskus erschienen, als er ein Verfolger der Gemeinde war. Da erschien ihm der Herr und sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Indem er die Gemeinde verfolgt hat, hat er Christus selber verfolgt. Und da hat er sich bekehrt. Er hat gesehen, Jesus Christus ist Wirklichkeit. Er ist wirklich auferstanden. Und er ist vom Christenverfolger zum Missionar geworden. Welche Wendung in seinem Leben. Und das geschah nur, weil er den Herrn wirklich gesehen hat. Als den Auferstandenen, so wie auch der Apostel Johannes den Herrn gesehen hat auf der Insel Patmos in der Verbannung und wo ihm dann die Offenbarung geschenkt wurde. Er ist also wirklich Apostel, er hat den Herrn gesehen. Apostel sein heißt Augenzeuge des Herrn Jesus zu sein, gemäß Apostelgeschichte 1, wo es um die Nachwahl des Matthias geht, anstelle des Judas, der sich selber gerichtet hatte vorher, der sich umgebracht hatte. Ein weiterer Beweis seiner Autorität als Apostel ist in der Frage verborgen, wenn er sagt, seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn. Er hat Gemeinden gegründet, es sind Menschen zum Glauben gekommen durch seinen Dienst. Er hat also eine väterliche Autorität über sie, wie er an anderer Stelle auch sagt. Er ist ihr geistlicher Vater. Seid nicht ihr mein Werk in dem Herrn, allerdings nicht sein Werk, sondern der Herr hat es durch ihn gewirkt. Man muss das immer richtig verstehen. Wir können niemanden bekehren, aber der Herr bekehrt durch uns, wenn wir die Botschaft unverkürzt verkündigen und unverfälscht verkündigen. Bin ich für andere kein Apostel, so bin ich es doch für euch, für die, die durch ihn zum Glauben kamen. Denn das Siegel meines Apostelamts, oder besser Dienstes, seid ihr in dem Herrn. Sie haben sich bei seiner Botschaft bekehrt. Denen, die mich verurteilen, antworte ich so: Warum haben sie ihn verurteilt? Vielleicht haben sie sogar gesagt, ja, ein Diener des Herrn, der muss ein Hauptamtlicher sein, der muss auch Geld von der Gemeinde nehmen, der wird von der Gemeinde versorgt, so wie die Priester am Tempel früher. Ich komme noch darauf zurück, die hatten ja auch das Recht, vom Opfer dann zu essen und so weiter. Und ja, er nimmt es allerdings nicht in Anspruch. Wir wissen aus anderen Stellen, dass er als Zeltmacher gearbeitet hat, um sich selber seinen Unterhalt zu verdienen. Warum er das tut, begründet er ja im Folgenden. Aber grundsätzlich die Frage in Vers 4, haben wir nicht das Recht zu essen und zu trinken? Wer könnte einem Menschen dieses Recht verwehren, dass er essen und trinken darf? Jeder Mensch hat diese Lebensgrundlage notwendig, Nahrung, Kleidung, Wohnung, wobei allerdings der Herr Jesus einmal sagt, er hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Ja, ärmer als der ärmste Mensch in diesem Sinne. Und doch hatten immer wieder ihn Menschen eingeladen, seinen Jüngern. Aber grundsätzlich hat auch der Apostel das Recht zu essen und zu trinken. Er hat auch das Recht, eine Ehefrau zu haben. Das ist eine interessante Stelle, der Vers 5. Gerade im Blick auf manche Kirchen, die behaupten, Priester, die müssten zölibatär leben. Und der Papst natürlich darf auch keine Frau haben und so weiter. Der Papst als angeblicher Nachfolger des Apostels Petrus. Aber was steht denn hier in Vers 5? Interessante Stelle, ja, müssen wir jedem Katholiken mal vorlesen. Da steht ganz klar, haben wir nicht auch das Recht, eine Schwester als Ehefrau mit uns zu führen, wie die anderen Apostel und die Brüder des Herrn, die leiblichen Brüder, die nach seiner Auferstehung zum Glauben kamen, dazu gehören Judas und Jakobus, die Autoren dieser Briefe, und Kephas, der Fels, Petrus ist das. Also, was hier als Vorläufer des Papstes behauptet wird, ist natürlich nicht, es gab keinen Nachfolger des Petrus in dieser Autorität als Apostel und er ist auch nicht der erste Papst. Und er hat jedenfalls eine Frau gehabt, das steht hier ganz eindeutig. Man sieht also auch schon, wie in dem Gebiet gerade auch die katholische Kirche unbiblisch handelt, ganz klar gegen dieses Wort. Zumal man im geistlichen Bereich niemand Vater nennen soll, außer den Vater im Himmel. Also auch nicht Papst, heißt der Vater, auch nicht Abt, heißt auch Vater, auch nicht Pater, Patres, ist alles unbiblisch. Und die Bezeichnungen und auch die Lebensweise ist so nicht von der Bibel geboten. Es gibt eine Berufung zur Ehelosigkeit, aber die muss nicht unbedingt mit dem geistlichen Dienst verbunden sein. Zumal das katholische Priestertum aus anderen Gründen auch nicht der Bibel entspricht. Das kann ich jetzt hier aber nicht alles ausführen. Aber es ist eine interessante Stelle, ja, die müssen wir mal Katholiken auch zeigen, die gerade da ihre Fragen haben mit Zölibat, also Ehelosigkeitsgebot für Priester und solchen Dingen. Kephas hatte eine Frau und die anderen Apostel auch. Paulus hat freiwillig darauf verzichtet, um, wie er in Kapitel 7 ausgeführt hat, ungeteilt dem Herrn dienen zu können, gerade auf den anstrengenden großen Missionsreisen. Da wäre eine Familie für ihn eher eine Last als eine Lust gewesen, ja, muss man sagen. Nicht jeder hat in dieser Weise dem Herrn gedient. Man kann auch mit Familie dem Herrn dienen, ist dann aber nicht immer so beweglich und kann so lange verreisen. Und weiter, Vers 6, oder haben allein ich und Barnabas nicht das Recht, nicht zu arbeiten? Die arbeiten natürlich auch, aber ungeteilt für den Herrn. Gemeint ist, dass sie doch auch das Recht hätten, wenn sie ungeteilt dem Herrn dienen, dass sie dann nicht noch eine zusätzliche Arbeit ausführen müssten. Sie hätten das Recht. Es wird gleich noch begründet, warum. Und Barnabas, wer ist Barnabas? Er war der Begleiter des Apostels Paulus auf der ersten Missionsreise. Auf der zweiten waren sie auch schon ausgesondert, aber dann gab es einen kleinen Streit, das gab es auch schon damals. Paulus wollte nicht den Johannes Markus mitnehmen, weil er sie auf der ersten Reise verlassen hatte. Und dann hat Barnabas Markus mitgenommen. Und Paulus, mit wem ist er gezogen auf der zweiten Reise? Silas, ja. Haben sie Zweiergruppen gebildet. Hat der Herr auch so bestimmt. Gab es zwei Missionsteams, ja. Auch gut. Man muss also das Beste draus machen, auch wenn solche Diskussionen manchmal sind. Hat mal einer gesagt, auch angesichts der Spaltungen, die es heute gibt, die natürlich nicht wünschenswert sind, aber dann sind halt zwei Missionsschiffe statt eines. Aber manchmal auch Galgenhumor, nicht, wenn man so sieht. Nun, jedenfalls gab es das auch schon damals. Und später haben sie sich aber wieder versöhnt. Markus wird dann positiv erwähnt in den Briefen später. Und das ist dann schön, dass es dann auch wieder zusammengeht im Herrn. Das gibt es auch. Aber Barnabas wird hier genannt, Begleiter des Paulus auf der ersten Missionsreise. Sie hätten das Recht, völlig sich in den geistlichen Dienst zu stellen, ohne andere Arbeit. Und das wird weiter begründet in den folgenden Versen. Wer zieht denn in den Krieg und zahlt sich selbst den Sold? Und geistlicher Kampf ist auch eine Art geistlicher Kriegsdienst. Nicht so, dass man Menschen tötet, im Gegenteil, dass man sie rettet. Eine Art Heilsarmee, gibt es ja sogar als Denomination inzwischen. Eine Armee für den Herrn, aber ohne Waffengewalt, nur mit dem Schwert des Geistes, dem Wort Gottes kämpfend. Und die Soldaten, die wären bestimmt nicht in den Krieg gezogen, würden auch heute nicht in den Krieg ziehen, wenn sie nicht einen Sold dafür bekämen. Wenn sie sich selber bezahlen müssten, selber noch eine Nebentätigkeit, würden sich bedanken. Das ist der Vergleich hier. Wer pflanzt einen Weinberg und isst nicht von seiner Frucht? Wäre ja grausam, wenn man sich hier abrackert, anbaut und selber nichts davon essen. Oder wer weidet eine Herde und nährt sich nicht von der Milch der Herde? Da wird das Bild noch deutlicher, denn die Herde ist ja die Gemeinde. Und der Apostel hätte das Recht, wie jeder Diener des Herrn, auch von dieser Gemeinde, für die er sich einsetzt, sogar bis hin zum Preisgabe seines Lebens, von dieser Gemeinde auch einen Lohn zu bekommen. Oder hat er das nicht? Hätte er. Ja. Steht ja auch ganz klar. Das ist der Beweis aus der Erfahrungswelt des Menschen im Vergleich mit den Soldaten, dem Wein- und Ackerbauern und dem Schafhirten. Diese drei Vergleiche werden gezogen. Und dann kommt aber auch der biblische Beweis. Der darf natürlich nie fehlen, vom Alten Testament her und auch, was der Herr Jesus dazu gesagt hat. Deshalb in Vers 8 folgende heißt es dann, rede ich das nach menschlichem Gutdünken, also nach menschlicher Willkür oder meiner persönlichen, subjektiven Meinung nur? Nein. Denn sagt das nicht auch das Gesetz? Ja, auch das Gesetz, der alte Bund sagt das. Es heißt nämlich im Gesetz des Mose, 5. Mose 25, 4, du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Stellt euch vor, ein Ochse, der zum Getreidedreschen eingesetzt wird, der darf nichts fressen, muss schaffen, muss immer da sich an der Mühle im Kreise drehen. Man hat ihm dann Futter hingestellt, damit er dabei auch mal immer wieder zuschnappen konnte mit seinem großen Maul und etwas fressen, um sich zu stärken. Und dann hat er noch viel besser gearbeitet. Und so ist auch natürlich, wenn man uns da irgendwo beschäftigt und stellt überhaupt nichts zu essen und zu trinken hin, dann werden die Kräfte sehr schnell erlahmen. Also man darf dem Ochsen das Maul nicht verbinden. Man darf dem Arbeiter seinen Lohn nicht vorenthalten. Und das, was allgemein gilt, das gilt auch für den Arbeiter im Reich Gottes. Sorgt sich Gott etwa um die Ochsen oder redet er nicht überall um unseretwillen? Das heißt, es ist natürlich ein Bildwort in dem Sinne, was aus der Realität gegriffen ist, was aber heißen soll, das bezieht sich auch auf den Menschen, der arbeitet und auch den, der im Reich Gottes arbeitet. Ja, um unseretwillen ist es geschrieben. Wer pflügt, soll auf Hoffnung pflügen und wer trischt, soll in der Hoffnung dreschen, dass er seinen Teil empfangen wird. Muss ich nicht weiter erklären. Ne? Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Finde ich einen bemerkenswerten Satz, ja. Es wird Geistliches gesät. Menschen finden das ewige Leben, werden Jünger des Herrn Jesus, werden gerettet für Zeit und Ewigkeit. Und da sollte es zu viel verlangt sein, wenn sie dem Menschen, der ihnen die Botschaft verkündet hat, auch etwas Gutes tun, ihm sagen, jetzt hast du uns vor der ewigen Hölle gerettet durch die Botschaft. Und jetzt isst wenigstens eine Suppe und ein Stück Brot und empfange auch deinen Lohn. Du hast dich ja verausgabt durchs Predigen, jetzt empfange auch deinen Lohn. Deshalb bin ich auch dankbar, dass ich euch bei euch hier jetzt kostenlos essen darf in dieser Zeit, ja, in diesen Diensten. Das ist durchaus biblisch und christlich. Stell dir vor, ich müsste jetzt auch noch Hotelgebühren zahlen. Ich rede jetzt einfach mal von mir, ich bin ja auch ein Diener des Herrn, wie auch etliche unter uns. Und wir können es zwar umsonst tun, und da liegt auch viel Segen drauf. Ich sage immer, wenn ich auch in östlichen Gebieten bin, dann nehme ich grundsätzlich nichts an. Ja, weil ich weiß, dass die Menschen sehr arm sind. Und es wäre dann ein Anstoß, wenn man da auch noch Geld verlangen würde, die sowieso wenig haben. Aber in unseren westlichen Gebieten, da wäre es ungerecht, wenn Gemeinden, die sehr reich sind, dem Arbeiter den Lohn vorenthalten. Ich habe da auch Erstaunliches erlebt. Ich war manchmal in ganz kleinen Gemeinden, wirklich nur so 10 Leute, die haben manchmal das Zehnfache gegeben von Riesengemeinden mit 1000 Leuten. War einmal in Norddeutschland, da habe ich gerade mal 100 Euro bekommen, das hat noch nicht mal die Fahrtkosten gedeckt. Habe ich also den Dienst wirklich umsonst getan in einer Gemeinde mit 1000 Mitgliedern. Ja, das gibt es also auch. Da habe ich gedacht, ihr müsst euch an sich schämen. Ja. Nicht, dass ich jetzt um des Geldes willen gemacht hätte, aber da ist die Gemeinde wird dann schuldig an dem sie den Lohn vorenthält. Während Leute, die oft kaum was zu kratzen haben, ja, die geben viel großherziger. Also da erlebt man Erstaunliches, auch in Gemeinden, und merkt auch, was für ein Geist dann da herrscht. Ja, dass das oft dann nur oberflächlich ist, Massenbetrieb. Mir persönlich ist eine kleine, überschaubare Gemeinde aus diesen Erfahrungen heraus viel lieber als diese unpersönlichen Mammutversammlungen, wo man dann gar nicht mehr an den Einzelnen denkt. Also ich habe jetzt auch ein bisschen ergänzt hier aus meiner Erfahrung, was der Apostel hier schreibt. Grundsätzlich darf der Arbeiter im Reich Gottes auch einen Lohn empfangen. Wer ihm das vorenthält und die Möglichkeit hätte, etwas zu geben und tut es nicht, der wird schuldig. Denn das widerspricht 1. Korinther 9. Du sollst dem Ochsen, der da trischt, nicht das Maul verbinden. Steht schon im Alten Bund. Wenn wir euch zu gut Geistliches säen, ist es dann zu viel, wenn wir Leibliches von euch ernten? Wenn andere dieses Recht an euch haben, warum nicht vielmehr wir, er, der ja Apostel ist, der viele Gemeinden gegründet hat, der wirklich sehr viel erlitten hat um des Herrn willen, bis hin zur Steinigung, die er durch Gottes Gnade überlebt hat. Und jetzt kommt das Aber. Jetzt allerdings kommt das Aber. Und das ist seine Entscheidung, damit das Evangelium nicht verlästert werde. Damit es nicht heißt, der tut es ja nur um des Geldes willen. Wenn nämlich dieser Eindruck entsteht, dann muss man wirklich aufpassen und sagen, bevor dieser Eindruck entsteht, verzichte ich lieber darauf. Dann arbeite ich lieber noch in einem anderen Beruf, damit es nicht heißt, das ist nicht wirklich ein echter Diener, der heuchelt nur, damit er Geld bekommt. Und so muss man den Zusammenhang auch hier richtig einordnen. Vers 12 heißt es dann weiter, aber wir haben von diesem Recht, es ist ein Recht, nicht Gebrauch gemacht, sondern wir ertragen alles, auch den Mangel, auch die Beleidigungen. Wir ertragen alles, damit wir nicht dem Evangelium von Christus ein Hindernis bereiten. Das, was ich gesagt habe. Das Hindernis besteht eben darum, dass der Diener dann und auch das Evangelium verlästert würden, wenn es heißt, der ist nur geldgierig. Es kommen aber weitere Belege wiederum dafür, auch aus dem Alten und Neuen Testament, dass es grundsätzlich ein Recht ist, sich davon auch zu nähren. Wisst ihr nicht, dass die im Tempel dienen, vom Tempel leben und die am Altar dienen, vom Altar ihren Anteil bekommen? Das können wir nachlesen als Beleg in 4. Mose 18, Verse 17 bis 19. In Mosebüchern, da geht es vom Dienst der Priester und Leviten am Tempel oder an der Stiftshütte, später am Tempel. Da wurde Folgendes geordnet, 4. Mose 18. Ich lese jetzt nur einen Teil daraus aus dem Kapitel, die Verse 17 bis 19. Aber die Erstgeburt eines Rindes, eines Schafes oder einer Ziege sollst du nicht auslösen lassen, denn sie sind heilig. Ihr Blut sollst du an den Altar gießen und ihr Fett sollst du in Rauch aufgehen lassen als Feueropfer für den Herrn zum lieblichen Geruch. Ihr Fleisch soll dir gehören, wie auch die Brust des Schwingopfers und die rechte Hand, die rechte Schulter dir gehören. Alle heiligen Opfergaben, die die Israeliten dem Herrn darbringen, habe ich dir gegeben und deinen Söhnen und deinen Töchtern mit dir als ewiges Anrecht. Das soll ein Salzbund sein für immer vor dem Herrn, für dich und für deine Nachkommen mit dir. Ganz klar, die Priester am Heiligtum sollten nicht verhungern, sie sollten sich davon auch nähren dürfen, was an den Opfern einging. Und weiter, Vers 14, 1. Korinther 9, 14, so hat auch der Herr befohlen, nämlich der Herr Jesus Christus, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Und diese, vielleicht manchen unbekannte Stelle, findet sich in Lukas 10, Vers 7. Das ist die Aussendungsrede der 72 Jünger, also anlässlich der Aussendung der 72 Jünger. Und da sagt der Herr Jesus in Lukas 7, ich lese noch auch erstmal ab Vers 3, geht hin, siehe, ich sende euch wie Lämmer mitten unter die Wölfe. Tragt keinen Geldbeutel bei euch, keine Tasche und keine Schuhe und grüßt niemanden unterwegs. Wenn ihr in ein Haus kommt, sprecht zuerst Friede, sei diesem Hause. Und wenn dort ein Kind des Friedens ist, so wird euer Friede auf ihm ruhen. Wenn aber nicht, so wird sich euer Friede wieder zu euch wenden. Und jetzt kommt der Vers 7. In demselben Haus aber bleibt, esst und trinkt, was man euch gibt. Denn ein Arbeiter ist seines Lohnes wert. Ihr sollt nicht von einem Haus zum anderen gehen, und wenn ihr in eine Stadt kommt und sie euch aufnehmen, dann esst, was euch vorgesetzt wird. Und heilt die Kranken, die dort sind, und sagt ihnen, das Reich Gottes ist nahe zu euch gekommen. Soweit. Also, wenn die Jünger das Evangelium verkündigen von Stadt zu Stadt, dann dürfen sie sich einladen lassen, dürfen dort essen und trinken. Sie sollen aber keine großen Vorräte mitnehmen. Das heißt, nehmen keinen Geldbeutel und so weiter mit. Sondern Wanderprediger, abhängig von der Gnade des Herrn. Aber diejenigen, die das Evangelium hören und sich dann auch bekehren, sie sollten ihren Dank auch dadurch erzeigen, dass sie diese Jünger nicht verhungern lassen. Das wäre ja dann völlig unchristlich. Die haben sich bekehrt, haben von Nächstenliebe gehört und praktizieren sie dann nicht, die Hörer. Das wäre ja paradox, widersinnig und inkonsequent. So hat also auch der Herr Jesus befohlen, dass die das Evangelium verkündigen, sich vom Evangelium nähren sollen. Und nun wieder die persönliche Entscheidung des Apostels Paulus. Ich aber habe von alledem keinen Gebrauch gemacht. Ich schreibe auch nicht deshalb davon, damit es nun mit mir so gehalten werden sollte. Lieber würde ich sterben. Nein, meinen Ruhm soll niemand zunichte machen. Er musste immer wieder der Kritik seiner Gegner antworten und die haben ihm alles Mögliche angehängt. Da leben heute auch viele Diener Gottes, dass ihnen alle möglichen Geschichten angehängt werden. Ja, der, was der schon alles gemacht hat und der macht es ja nur um des Geldes willen und so weiter. Und dem will er vorbeugen und sagt, lieber würde ich sterben, als mir diese Kritik anhängen lassen zu müssen. Ja, ich denke, wir haben es verstanden. Lieber würde er sterben, so ist das gemeint. Nicht, dass er jetzt wirklich sterben will oder sich das Leben nehmen, so ist es auf keinen Fall zu verstehen. Aber bevor ihm sowas angehängt werden könnte, nein, dann lieber den Tod. Und jetzt kommt die Begründung, warum er persönlich auch so handelt. Vers 16, denn dass ich das Evangelium predige, dessen darf ich mich nicht rühmen, denn ich muss es tun und wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Es liegt ein göttlicher Zwang auf ihm. Der Herr hat ihn berufen und was willst du gegen den Stachel lücken? Geh hin und predige das Evangelium. Es ist ein Befehl Und wie ist es bei dir? Hat der Herr dir auch schon klar gezeigt, was du tun darfst und tun musst für ihn? Wenn der Herr uns einen Auftrag gibt, dann ist es ein Auftrag. Und wenn wir uns dem entziehen, sind wir ungehorsam. Da gibt es ein ganz klassisches Beispiel, nicht klasse, sondern ein klassisches Beispiel dafür im Alten Testament. Wisst ihr, an welchen Propheten ich denke? Jona, geh hin nach Ninive und sag ihnen noch so und so lang, da wird Ninive untergehen. Und was tat er? Er ging in die Gegenrichtung, bestieg ein Schiff und wollte vor Gott davonlaufen. Wie töricht. Und prompt schickte Gott seinen Sturm, rettete den Propheten im Bauch eines Fisches und sandte ihn auf diese Weise direkt nach Ninive. Und dort hat er dann die Botschaft verkündigt. Er musste es tun, aber er hatte sich geweigert. Und deshalb schreibt Paulus, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Dann wird es ihm auch gehen wie Jona, der dann in Seesturm geraten müsste und durch mancherlei Nöte, durch den dunklen Bauch des Fisches hindurch, die Botschaft dann doch noch austeilt. Gott hat Mittel und Wege, die uns geradezu wunderbar erscheinen, so wie bei Jona, aber die wirklich so geschehen sind, bin ich überzeugt. Ja, es gibt auch in neuerer Zeit, hat man jetzt mal von einem Seemann gehört, der auch schon mal im Bauch eines Fisches war und wieder gerettet wurde. Also es ist durchaus auch wissenschaftlich möglich und ist so geschehen. Und wenn wir einen Auftrag verweigern, aus Angst oder Feigheit, dann wird der Herr andere berufen und uns richten entsprechend, wenn wir nicht gehorsam sind. Also eine sehr ernste Ermahnung. Und vielleicht darf ich persönlich bekennen, der Herr hat mir persönlich auch den Auftrag gegeben, die Gemeinde vor manchen Dingen zu warnen, gerade in der Endzeit. Und ich kriege viel Prügel dafür, viel Verfolgung und manchmal schon arbeitslos geworden dadurch, wenn andere Brüder das nicht nachvollziehen konnten, dass man doch vor manchem auch warnen muss, in Liebe, aber doch Wahrheit. Aber der Herr hat es immer wieder bestätigt und hindurchgeführt. Wehe mir, wenn ich das nicht täte. Ja. Und für mich und andere, die da konsequent handeln möchten, war immer wieder wichtig, was auch auf meinem Schreibtisch steht, dieser Vers, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Mache ich mir jeden Tag bewusst. Nicht so, dass ich jetzt gegen alles und jedes rebellieren müsste, was Menschen sagen. Aber wenn Stimmen und Meinungen, und da gibt es ja vielfältige, unterschiedliche Stimmen auf einen zukommen und sagen, du musst aber dies tun und jenes und das, was tue ich dann? Dann prüfe ich es am Wort Gottes. Und unter Gebet wird mir dann deutlich, was Gottes Wille ist und was nicht. Und dann muss ich die richtige Entscheidung treffen. Es gelingt vielleicht auch nicht immer, aber ja, wenn der Herr es bestätigt, dann weiß ich, dass dieser Weg richtig war. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Auch der Apostel Paulus stand unter einem absoluten Auftrag des Herrn. Und auch für uns hat der Herr seinen Auftrag. Wir müssen es nur erkennen und offen sein dafür und gehorsam den Weg gehen. Vers 17. Täte ich's aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Tue ich es aber nicht aus eigenem Willen, so ist mir doch das Amt anvertraut. Ich habe ja selber Theologie studiert und ich weiß noch ein Schlüsselerlebnis, als ich mich vorstellte an der Universität Tübingen, da traf ich auch einen anderen jungen Mann und ich war ja frisch bekehrt und fragte ihn, bist du auch bekehrt, möchtest du auch dem Herrn Jesus dienen? Dann kam die Antwort, das war der allererste Mitbewerber beim Theologiestudium, den ich kennenlernte dort, sagte er, nee, ich möchte Pfarrer werden, damit ich nicht zur Bundeswehr muss. Tja, da war ich erstmal platt und so habe ich viele Sachen erlebt. Bis hin, dass bei einem Vikarskurs eine Andacht war, da kam einer der Vikare hinein als Teufel verkleidet an Fasching und keiner hat was dagegen gesagt. Ich war auch so baff, ich habe auch nichts gesagt, aber vor allem die Verantwortlichen haben das geduldet. Also es gibt alles, es gibt nichts, was es nicht gibt heutzutage, auch im kirchlichen und freikirchlichen Bereich. Aber das sind solche Dinge. Wenn solche Leute dann wirklich Pfarrer werden, dann weiß man, wie es in der Kirche dann aussieht. Nicht alle sind so, Gott sei Dank. Aber solches wird geduldet, während ein entschiedener Glaube kaum noch geduldet wird an vielen Orten. Da kriegt man dann Probleme, wenn man wirklich keine Abstriche machen möchte am Wort Gottes. Das ist aber in Freikirchen heute auch nicht mehr viel besser. Das ist einfach endzeitlich. Und ja, Apostel Paulus hatte da auch seine Kämpfe und Widersacher. Aber das ist das, was ich damit sagen wollte, Vers 17, wenn hier steht, täte ich es aus eigenem Willen, so erhielte ich Lohn. Da geht es um eine Lohnarbeit, dass man gutes Verdienst hat in diesem Beruf, dass man nicht zur Bundeswehr muss, dass man gesellschaftlich anerkannt ist, heute vielleicht auch nicht mehr überall in diesen geistlichen Berufen. Ich sage, wenn der geistliche Beruf keine göttliche Berufung ist, dann sollte man es lieber bleiben lassen. Dann liegt auch kein Segen drauf. Ja, und mir tun im Grunde die alle leid, die das nur aus Prestigegründen oder aus Geldgründen machen. Sie müssen dann was verkündigen, sie haben ja auch die Bibel noch, was verkündigen, was sie gar nicht glauben. Ich habe da auch Sachen erlebt, hat mal einen Dekan und Theologiestudenten eingeladen und da ging es um das Thema, wie schaffen wir das, etwas zu verkündigen, was wir selber gar nicht glauben. Das war auch so ein Schlüsselerlebnis. Dann habe ich gesagt, ja, wieso glaubt ihr denn das nicht? Ich glaube das. Dann haben sie mich ganz groß angeguckt, ja. Der Dekan und die anderen Studenten. Und ich weiß nicht, es gibt auch andere, Gott sei Dank, noch Gläubige dabei. Aber es war für mich wirklich der zweite Schock in dieser Kette des Theologiestudiums. Nun ja, aber das nur als kleiner Exkurs. Also auf keinen Fall sollte dieser Lohn- oder Geldgedanke das ausschlaggebende Motiv sein, für einen geistlichen Dienst, egal in welchem Bereich. Dann ist man selber der ärmste Mensch, wenn man um des Geldes willen etwas verkündigt, was man gar nicht selber glaubt. Wir können auch für solche Menschen beten, dass sie wirklich sich bekehren. Es gab auch schon, Entschuldigung, wenn ich das so sage, es gab schon Pfarrer, die sich bekehrt haben, in ihrem Dienst noch. Professor Hundemann fing als liberaler Theologe an und hat sich dann später dann bekehrt und ist jetzt einer der bibeltreuesten Brüder in Deutschland. Er lebt noch und ist jetzt 80 geworden. Ein Beispiel. Man kann sich auch noch bekehren, wenn man schon in einem geistlichen Dienst steht, ohne geistlich zu sein. Man kann auch geistlich werden. Ja. Was ist denn nun mein Lohn, schreibt der Apostel Paulus weiter. Dass ich das Evangelium predige ohne Entgelt, ohne Geldnebengedanken, ohne Geldhauptgedanken. So muss man sagen. Und von meinem Recht am Evangelium nicht Gebrauch mache. Aber das Recht besteht, er könnte Gebrauch machen. Ja. Wir wollen jetzt nicht einseitig wieder das auslegen und sagen, ein Diener des Herrn darf überhaupt nichts bekommen. Der muss quasi verhungern, wenn er es hauptamtlich macht. Und nun kommt ein etwas anderer Schwerpunkt, der auch sehr wichtig ist, der aber auch sehr viel missbraucht wird, leider. Ihr kennt ja den Satz, den Juden ein Jude, den Griechen ein Grieche, den Clowns ein Clown und so weiter. So wird es dann heute weiter gedeutet, habe ich selber schon gehört bei einer Evangelisation. Und dann wird damit alles und jedes gerechtfertigt, was man heute so an Unsinn und Schabernack auch in Evangelisationen veranstaltet. Ist es so gemeint? Wir müssen schon genau lesen, was da steht. Vers 19 folgende. Denn obwohl ich frei bin von jedermann, das heißt nur dem Herrn, verpflichtet, nur der Diener des Herrn Jesus Christus, aber frei von Menschenmeinungen und Menschenabhängigkeiten. Obwohl ich frei bin von jedermann, habe ich mich selbst doch jedermann zum Knecht gemacht, damit ich möglichst viele gewinne. Er schreibt also, er ist frei von jedermann. Das heißt, er macht sich nicht abhängig von menschlichen Ideologien, von menschlichen Religionen, von irgendwelchen Traditionen und so weiter. Sonst wäre er ja ein Sklave von jedem Mann. Aber er macht sich nun freiwillig als Knecht Christi jedermann zum Diener, um viele zu gewinnen. Das kann aber nicht heißen, dass er seinen Glauben irgendwie vermischt oder verwässert oder etwas Ungeistliches tut, sondern es kann nur heißen, dass er dem anderen so weit wie möglich entgegenkommt, um nicht unnötigen Anstoß zu bieten, dem Juden oder dem Heiden. Man weiß zum Beispiel, dass Hudson Taylor, der China-Missionar, sich gekleidet hat wie die Chinesen, sich auch einen Zopf dort hat wachsen lassen, weil es dort üblich war, obwohl es in der Bibel nicht so an sich ist, dass ein Mann langes Haar tragen sollte. 1. Korinther 11. Aber er hat sich äußerlich ein Stück weit angepasst, um nicht als Europäer abstoßend zu wirken durch europäische Kleidung und Aussehen, sondern soweit es ging, gezeigt, ich bin einer von euch als Chinese. Das ist ja keine Sünde, wenn man sagt, ich bin wie ihr Chinesen, aber innerlich war er voll und ganz Christ geblieben. Ganz klar. Ja, versteht ihr den Unterschied? Und jetzt kommt konkret, den Juden bin ich wie ein Jude geworden, damit ich die Juden gewinne. Das hat er dadurch etwa gemacht, dass er den Timotheus hat beschneiden lassen, als er ihn mitgenommen hat nach Jerusalem oder auf die Missionsreise. Apostelgeschichte 16. Müsst ihr jetzt nochmal nachschauen. Jedenfalls hat er ihn beschneiden lassen, um den Juden keinen Anschluss zu geben. Er war ja aus einer Mischehe zwischen, ich glaube, die Mutter war Jüdin und der Vater Grieche, und er war dann nicht beschnitten. Und gerade der Paulus, der sagt, dass beschnitten sein oder unbeschnitten sein nichts nützt, sondern entscheidend ist, dem Herrn gehören seine Gebote halten. Aber um keinen unnötigen Anstoß zu geben. Apostelgeschichte 16, Vers 3. Und er selber hat die Reinigungs- und Gelübde-Riten mitgemacht, als er nach Jerusalem ging, die die Juden machen, um zu zeigen, er kämpft nicht gegen den jüdischen Glauben an sich, sondern nur gegen die Entartungen davon, wo sie für ihre eigenen Werke alles geben. Er hat also das mitgemacht, für ihn war es aber nur eine äußerliche Sache. Entscheidend ist nach wie vor die Herzenshaltung, wie ich zu Gott, wie ich zu Jesus stehe. Genauso bei den Heiden. Also den Juden, schreibt er, bin ich wie ein Jude geworden. Er ist nicht ein Jude wieder geworden, er war ja von Geburt auch schon Jude, aber wie ein Jude in ihren äußeren Gebräuchen ist er geworden. Damit ich die Juden gewinne. Beschneidung, Reinigungs- und Gelübderitten. Apostelgeschichte 16 und 21. Denen, die unter dem Gesetz sind, also den Juden, bin ich wie einer unter dem Gesetz geworden, obwohl ich selbst nicht unter dem Gesetz bin. Wichtiger Unterschied. Aber wie einer geworden, damit ich die, die unter dem Gesetz sind, gewinne. Das ist die eine Seite. Dann aber die Heiden, kommen in Vers 21. Denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie einer ohne Gesetz geworden, obwohl ich doch nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern bin in dem Gesetz Christi, damit ich die, die ohne Gesetz sind, gewinne. Das wurde auch konkret, etwa in Galater 2, als er Tischgemeinschaft gehalten hat mit Heidenchristen. Und Petrus, das war interessant, hat mit denen auch gegessen, bis dann welche aus dem Judentum kamen, Judaisten, und dann hat er sich schnell zurückgezogen, damit die nicht an ihm Anstoß nehmen. Und da hat Paulus ihm vorgeworfen, du heuchelst. Erst sitzt du auch dabei bei den Heidenchristen und nachher, um der anderen willen, die da sehr gesetzlich auftreten, ziehst du dich zurück. Da musst schon dazu stehen und sagen, was dir nämlich in dieser Erscheinung gezeigt wurde, schlachte diese unreinen Tiere und iss. Geh hin zu den Heidennationen. Nicht das, was in den Mund hineingeht, macht uns unrein, sondern was aus dem Herzen herauskommt. Ich habe jetzt einiges zusammengefasst, was in Apostelgeschichte und den Evangelien darüber steht. Ja, und da hat er ihm Heuchelei vorgeworfen, zu Recht. Und Paulus ist den Heiden geworden wie einer ohne Gesetz, hat Tischgemeinschaft mit Heidenchristen gehalten, was den Juden streng verboten war, weil da auch unreine Speisen dargeboten wurden. Aber entscheidend ist das, was aus dem Herzen kommt. Und das wird hier praktiziert. Er hat Gemeinschaft mit ihnen gepflegt, um sie für den Herrn Jesus zu gewinnen, was ganz zentral ist, und nicht äußere Fleischsorten unterscheiden und ähnliches. Das ist das Gesetz Christi, die Liebe, um den anderen zu retten, die Liebe zu Gott und zum Nächsten. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Das ist wieder die andere Seite. Denen, die also Probleme haben mit dem Götzenopferfleisch, da schreibt er im Kapitel vorher, dann esse ich lieber kein Fleisch, damit ich nicht den Schwachen zum Anstoß werde. Das ist hier im Zusammenhang gemeint, was wir auch gestern Abend betrachtet haben ausführlich. Wenn der andere Anstoß nimmt, wenn ich etwas tue, dann, wenn er dabei ist zumindest, ja, wenn er mich sehen kann und das dann in falschen Hals kriegt, wenn er vom Glauben abfallen würde durch mein falsches Vorbild in seinen Augen, dann tue ich es lieber nicht. Den Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Dazu gehört auch das Wort, was dann später kommt. Der Herr spricht, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und er hatte auch einen Pfahl im Fleisch, damit er sich nicht erhebe wegen seiner hohen Offenbarungen. Ich bin allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Und das wird leider oft missverstanden und missbraucht. Wie gesagt, da gibt es heilige Grenzen. Es ist nicht gemeint, dass wir uns der Welt so anpassen, dass kein Unterschied mehr zwischen Welt und Gemeinde ist oder dass wir die Sünde der Welt mitmachen. Alles geworden kann niemals heißen, zu sündigen. Das würde der gesamten Bibel widersprechen. Es kann auch nicht heißen, unheilige Methoden oder unheilige Bibelverfälschungen in die Gemeinde hineinzuholen. Die Volksbibel kann mit solchen Versen nicht gerechtfertigt werden, weil diese Sprache ist eine Verführung zu einem falschen Christus. Das ist nicht mehr geeignet zum Abholen, sondern das führt Christen, die mal gut angefangen haben, in eine gotteslästerliche Sprache und Lebensweise hinein, wer das nachmacht. Also da muss man heilige Grenzen wahren und man kann den Leuten nicht so weit entgegenkommen, dass kein Unterschied mehr zur sündigen Welt ist. Das wäre ein völliges Missverständnis dieser Stelle. Es geht nur darum, unnötigen Anstoß wegzuräumen, aber nicht heiligen Anstoß wegzunehmen. Wichtiger Unterschied. Das, was unnötig ist, was unwesentlich ist, da können wir entgegenkommen. Aber was heilige Grenzen überschreitet, da können wir nicht mitmachen. Alles aber tue ich um des Evangeliums willen, um an ihm teilzuhaben. Da wird es nochmal bestätigt. Das Evangelium darf nicht verwässert werden, darf nicht mit Sünde und Welt vermischt werden. Ganz klar. Und nun der letzte Abschnitt. Da geht es um den Kampf. Es gab ja im alten Griechenland zwei große Wettkampftreffen in dieser Zeit. Die Olympischen Spiele bei Athen und die Isthmischen Spiele. Wisst ihr, wo die stattfanden? In Korinth. Die zweite große Stadt, wo solche Spiele stattfanden. Isthmische Spiele sind auch fast so groß wie die Olympischen. Die Olympischen gibt es ja noch bis heute. Und da haben die Korinther sofort verstanden, nun diese Vergleiche, in Vers 24 bis 27, wo es um Wettkampf geht. Wisst ihr nicht, dass die, die in der Kampfbahn laufen, die laufen alle, aber einer empfängt den Siegespreis. Bei einem Wettkampf bereiten sich alle vor, stählen ihren Körper, ihre Muskeln, ihre Kraft, trainieren hart um des Preises willen. Jeder will der Sieger sein. Aber nur einer kann bei diesen Spielen gewinnen. Es gibt dann noch zweite und dritte und so weiter. Aber natürlich will jeder da der Erste sein. Und da setzt er alles ein, verzichtet auf manches, stählt seinen Leib, treibt Askese und was auch immer, um dieses Siegespreises willen. Und das vergleicht der Apostel Paulus nun auch mit dem Weg des Christen. Denn wir haben einen viel größeren Siegespreis zu erwarten. Das ewige Leben in der himmlischen Herrlichkeit. Die Siegeskrone beim Herrn Jesus. Und der Unterschied ist zu diesen Spielen, dass es da nicht nur einen Sieger gibt, sondern viele. Hoffentlich wir alle, die wir hier sitzen. Wir alle sind dazu bestimmt, diesen Siegespreis zu erlangen. Jeder läuft auf seine Weise. Der eine ist vielleicht schneller, der andere langsamer. Der eine hat mehr Gaben vom Herrn bekommen, der andere weniger. Aber jeder soll seine Gaben einsetzen und gemäß den Gaben auch die Aufgaben wahrnehmen. Jeder hat Gaben, man muss nur entdecken, wo der Herr uns in den Dienst nehmen möchte. Lauft so, dass ihr ihn, den Siegespreis, erlangt. Jeder aber, der kämpft, enthält sich aller Dinge. Jene nun, damit sie einen vergänglichen Kranz empfangen, wir aber einen unvergänglichen. Ich aber laufe nicht wie aufs Ungewisse. Ich kämpfe mit der Faust nicht wie einer, der in die Luft schlägt, sondern ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Der Apostel Paulus weiß, wo das Ziel liegt. Denn wenn wir einen Wettlauf machen, dann kann es ja nicht sein, dass der eine jetzt mal hier im Tal zu sprechen nach Neuweiler läuft, der andere nach Pforzheim, der dritte irgendwo nach Zabelstein und der vierte nach Liebelsberg, sondern alle müssen auf der Bahn dem gleichen Ziel entgegenlaufen. Und das Ziel heißt in der Bibel nach oben, himmlische Herrlichkeit. Da ist das Ziel. Und wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die ewige Stätte suchen wir. Das himmlische Jerusalem. Und da wird ewige Freude sein beim Herrn. Dafür lohnt es sich zu laufen und auch auf manches hier zu verzichten, was diese Welt uns vorgaukelt, was aber vergängliche Freude und sündige Verlorenheit ist. Und er vergleicht es mit einem Faustkämpfer, aber nicht einer, der irgendwo ziellos in die Luft schlägt, sondern ganz gezielt wohin schlägt? Auf sich selber, seinen eigenen Leib bezwingt. Ja? Das heißt, sich in die Pflicht nehmen lässt vom Herrn. Und dazu gehört zum Beispiel ganz konkret, dass wir sehen, wir dienen dem Herrn mit Geist, Seele und Leib. Unser Leib ist oft träge. Der Geist ist willig, das Fleisch ist schwach, sagt der Herr Jesus im Garten Gethsemane zu den Jüngern, als sie müde geworden sind, eingeschlafen in dieser Entscheidungsstunde, wo es um die gesamte Weltgeschichte ging, wo der Herr auf dem Weg zur Opferung ans Kreuz ging. Und da waren sie so müde. Es war so bedrückend für sie, diese Lage. Sie wussten ja schon, der Herr hat es vorausgesagt, dass er sterben würde, aber auch auferstehen. Und doch waren sie müde geworden. Sie haben ihren Leib in dieser Situation nicht bezwungen. Der Herr kommt dann und sagt, konntet ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Gerade in seinem schlimmsten Kampf, den er hatte. Vater, dein Wille möge geschehen, hat er dann ausgerufen. Er wollte schon, dass dieser Kelch vorübergeht, hat sich dann aber in den Willen des Vaters gefügt. Es fällt keinem leicht zu sterben. Auch dem Herrn Jesus nicht. Er war ja ganz Mensch geworden, zugleich ganz Gott, aber auch ganz Mensch. Aber ohne Sünde. Und der Apostel Paulus schreibt, ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn. Das musste er auch bei den Strapazen, die er auf sich nahm, auf seinen Missionsreisen. Ich habe schon mal gelesen, wo es heißt, wie oft er durch Wüsten gezogen ist und über Berge und wie oft er verfolgt wurde, ausgepeitscht, gegeißelt, sogar einmal gesteinigt, was ja normalerweise ein Mensch nicht überlebt. Da heißt es wirklich den Leib bezwingen. Und wie ist es bei uns? Bekommen wir unseren Leib morgens aus dem Bett, um zu beten? Bekommen wir unseren Leib abends noch in die Bibelstunde, um das Wort Gottes zu hören? Ist es zu viel verlangt? Ich weiß, man darf seine Gesundheit auch nicht ruinieren. Das ist nicht gemeint, dass wir überhaupt nicht mehr schlafen. Manche meinen, sie müssen jetzt die ganzen Nächte durchbeten und dann sind sie dann sehr bald krank, können sie gar nichts mehr machen. Da muss man auch vernünftig sein. Aber wir wollen auch nicht wehleidig sein und faul und träge und sagen, die anderen sollen missionieren, wenn Straßeneinsatz ist. Ich möchte das nicht. Gut, zwingen soll man keinen, aber ja, es macht sehr viel Freude, wenn man dem Herrn dient, kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Gerade bei Missionseinsätzen ist man nachher am meisten erbaut. Ja. Man konnte auch nochmal selber besser verstehen, was das Evangelium ist, wenn man es anderen erklärt und wird auch gesegnet, wenn man sieht, ein Mensch findet zum Herrn. Es ist viel mehr Freude über einen Sünder, der Buße tut, als über 99 Gerechte. Ich kann euch nur ermutigen, bezwingt euren Leib, überwindet die Trägheit. Geh hin zur Ameise, du Fauler, und lerne von ihr, lesen wir in Sprüche 6. Ich bezwinge meinen Leib und zähme ihn, damit ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Da steckt jetzt noch ein anderer Gedanke mit drin, damit schließe ich auch. Es geht ja auch um Sünde, Anfechtung. Auch der Apostel Paulus wurde angefochten, wie jeder Mensch. Und dann, was hat er getan? Er hat dann zum Herrn gebetet und ihn um Bewahrung gebeten und hat auch bis aufs Blut widerstanden der Sünde. Ich will jetzt nicht behaupten, dass er ein vollkommener Heiliger war. Wir wissen da jetzt nicht viele Einzelheiten, aber grundsätzlich hat er nicht einfach kampflos das Feld geräumt, wenn der Teufel ihn anfocht, sondern ist zum Herrn Jesus geflohen. Und es ist aber auch Kampf, es ist auch ein Willensentschluss. Nein, ich will jetzt nicht sündigen, der Herr möge mir helfen. Und das ist wichtig, gerade für Prediger, dass ich nicht anderen predige und selbst verwerflich werde. Gewiss, es ist aus Gnaden. Aber die Gnade ist keine billige Gnade, die dann so erfolgt, dass sie einfach immer wieder ausgegossen wird. Sicherlich, wir dürfen umkehren, wenn wir gefallen sind, wieder aufstehen. Und doch sollten wir auch im Herrn wachsen, in der Heiligung und lernen auch der Sünde zu widerstehen im Herrn. Dass wir nicht predigen und selbst verwerflich werden. Und wenn man doch versagt hat, dann darf man auch wieder aufstehen. Es gilt das Evangelium, die frohe Botschaft. Tue Buße und deine Sünden werden dir vergeben. Wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht predigte. Und es darf nicht aus Eigennutz geschehen. Der Diener darf seinen Lohn empfangen, das steht hier ganz klar. Aber er muss ihn nicht fordern. Wenn das Evangelium verlästert würde, dann kann er es auch unentgeltlich tun. Die Gemeinde aber sollte auch ernst nehmen, dass ein Arbeiter seines Lohnes wert ist. Sie sollte ihn nicht hängen lassen, verhungern lassen. Das wäre völlig ungeistlich. Und so hoffe ich, dass wir das richtig verstanden haben, was uns dieses Kapitel sagen möchte, dass wir alle verantwortlich mit unseren Gaben umgehen, den geistlichen, auch den materiellen, damit wir nicht abheben und schwärmerisch sagen, Geistliches spielt sich alles irgendwo auf Wolke 7 ab und hat hier auf der Erde gar keine Bedeutung. Es geht auch um die Stillung der materiellen Bedürfnisse, denn wenn wir hier nicht mehr leiblich leben, sondern verhungern, können wir dem Herrn auch hier nicht mehr dienen. Und so wollen wir einander helfen, egal ob wir jetzt das Wort verkündigen oder das Wort hören, dass das Evangelium weiterlaufen kann, möge der Herr uns auch da leiten und noch viele Diener berufen, auch Dienerinnen in der Frauen- und Kinderarbeit, dass das Evangelium weitergesagt werden kann in Vollmacht und Weisheit. Amen. Wir erheben uns zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du jedem von uns Gaben gegeben hast. Zeige doch jedem, wo sein Aufgabenbereich liegt und schenk uns allen, dass wir diesen Bereich treu ausfüllen. Danke, dass du uns auch immer wieder so reich versorgst. Schenk auch, dass wir uns gegenseitig helfen und tragen und versorgen, dass wir erkennen, wo Brüder oder Schwestern Mangel haben und auch dafür sie einstehen. Schenk uns auch die Mittel, anderen zu helfen und auch die Offenheit, Hilfe anzunehmen, wo wir selber brauchen. Herr, so bitten wir dich auch, segne auch dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus, auch die Hauseltern und die Mitarbeiter. Schenk, dass noch viele auch hier im Glauben gestärkt und gerettet werden. Amen.